Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich habe heute einen neuen Interviewpartnerin da, und zwar die Rona Duwe. Rona Duwe ist eine Grafikdesignerin und Bloggerin im Blog phoenixfrauen.de. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist und dass wir so doch relativ zügig zueinander gefunden haben, ne?
Ja.
Du bist auch alleinerziehend,
ja.
Deswegen bist du hier. Und seit wann ist das so?
Ja, das mit Unterbrechungen ist es seit längerem so. Ich habe zwei Söhne von zwei Vätern. Mit dem ersten Sohn bin ich alleinerziehend gewesen, als der Sohn ein Jahr alt war. Da war ich schon etwa dann ein Jahr nach der Trennung ein Jahr alleinerziehend. Und dann bin ich mit meinem anderen Partner zusammengekommen, mit dem ich dann noch meinen zweiten Sohn bekommen habe, relativ spät. Und nun bin ich mit beiden Jungs wiederum seit einem Jahr alleinerziehend.
Also wie alt sind die beiden?
Der Ältere ist 10, wird bald 11 und der Kleine ist 5.
Mhm. Wie oft hast du für dich so einen Tag alleine?
Ja, das ist ganz selten. Also ich habe wirklich sehr selten Tage alleine, weil der Große nicht so gerne bei seinem Vater übernachten will und der Kleine eigentlich auch nicht. Deswegen machen wir das häufig so, dass die dann mal so einen Tag mit ihren Vätern jeweils zusammen sind. Und das heißt aber wiederum für mich, dass ich wirklich sehr wenig Zeit für mich alleine habe. Also ja, kommt so gut wie nie vor eigentlich. Also außer meine Mutter übernimmt die Kinder mal, aber ist sehr selten.
Also sie ist diejenige, die dir da aushilft und da können sie auch mal schlafen, oder wie ist das?
Ja, also die wohnt halt hier direkt nebenan, das ist ganz praktisch. Mhm. Und die ist aber seltener nachts für die Kinder da, eher tagsüber. Also wenn ich mal den einen wegfahren muss zum Sport, dann passt sie auf den anderen auf und umgekehrt, ne? Oder die kocht mal was. So, aber diese Nacht- und Abendgeschichten, die ja häufig sehr kritisch sind,
ja.
Bett bringen und so weiter, ne? Das mache ich dann schon meistens alleine. Also auch selbst wenn ich abends weggehe, versuche ich das meiner Mutter noch abzunehmen und sage dann, komm, ich bringe die noch ins Bett und du musst dann nur aufpassen, wenn sie im Bett sind.
Okay. Ich stelle mir das auch sehr komplex vor, sie an die Kinder parallel an den gleichen Tag zu zwei Vätern zu bringen.
Ja.
Das sicherlich war sehr schwierig, oder?
Ja, wobei das geht eigentlich ganz gut. Beziehungsweise ist es auch teilweise so, dass der Vater vom Kleinen dann hierher kommt und den halt hier besucht, ne? Das geht auch ganz gut, wobei ich das halt nicht so gerne möchte, dass die dann hier sind. Die machen dann, die Unternehmen dann was hier in der Nähe. Aber also die beide Väter wohnen jetzt eigentlich in derselben Stadt, insofern geht's. Und ich habe früher auch in dieser Stadt gewohnt und deswegen, da kann ich dann auch Freunde besuchen und das ist dann für mich mal ein freier Tag. Das ist dann schön, wenn das alles so hinhaut, ne?
Ja.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Du weißt ja sicherlich, dass es bei Stark und Alleinerziehend darum geht, immer zu schauen, was sind eigentlich sozusagen unsere Energiefresser und was gibt uns sozusagen die Energie zurück. Ja. Und wir wissen ja, oder ein wichtiger Punkt, auf den ich immer wieder gerne hinweise, ist, dass unsere Gedanken doch einen nicht unerheblichen Anteil haben daran, wie es uns geht. Also sprich, es gibt stressverstärkende Gedanken und Gedanken, die den Stress mildern können. Ich sag dir mal, die häufigsten stressigen Gedanken, die immer wieder genannt werden, sind zum Beispiel, ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Mhm. Welcher dieser Sätze ist dein liebster Stressverstärker?
Ja, der letzte, ich bin für alles verantwortlich. Also das rutscht dann manchmal auch so in die Richtung, ich bin jetzt dann schuld, zum Beispiel, wenn die Kinder irgendwelche Probleme haben und dass ich dann alles so auf mich beziehe. Und Also das ist auf jeden Fall der stärkste Stressverstärker für mich.
Also dieser stressige Gedanke löst bei dir eher so ein schlechtes Gewissen und so eine Schuld
ja,
aus.
Ja, genau.
Was machst du dagegen? Hast du da irgendeinen Trick?
Ja, ich habe jetzt mehr und mehr da so eine gewisse Gelassenheit entwickelt, dass ich jetzt auch manchmal einfach das so über Bord werfe und sage, weißt du was, nein, du bist eben nicht für alles verantwortlich. Und dass ich auch, also ich mache halt viel Yoga und meditiere auch viel und habe mich auch viel damit beschäftigt, wie kann man mit solchen in Anführungsstrichen negativen Gedanken umgehen. Habe ich auch festgestellt, dass es am besten funktioniert, wenn ich nicht gegen diese Gefühle kämpfe, sondern wenn ich sie einfach ansehe und sein lasse und sage, okay, gerade fühlst du dich für alles verantwortlich und das fühlt sich so und so an. Also du hast zum Beispiel einen Krampf im Bauch oder so oder fühlst dich irgendwie unter Druck. Und dass ich mich dann beobachte und dadurch schon merke, dass ich einfach Ja sage zu diesen Gefühlen, dass die dann gehen können. Und das ist eine sehr machtvolle Technik, finde ich. Also eben nicht positiv denken, sondern sich zu erlauben, auch mal wirklich schlecht drauf zu sein oder mal nicht mehr zu wissen, wie es weitergeht und dann aber zu sagen, okay, du weißt gerade nicht weiter und du darfst das. Also dieses du darfst das ist für mich ganz wichtig. Also ja.
Ja, also absolut, Rona, ich kann dem 100% zustimmen und genauso sehe ich das auch. Auch, also es ist völliger Blödsinn, davon auszugehen, dass man immer gut drauf ist und es ist einfach auch vieles einfach mal beschissen, so Punkt. Und darf auch so sein und dieses nicht dagegen ankämpfen ist, glaube ich, die beste Lösung, wie du schon sagst. Ja. Also ich sag immer zu mir, aha, jetzt bin ich stinkwütend oder aha, jetzt könnte ich nur heulen. Aber dann darf das auch einfach so sein und dieses Annehmen dieses Gefühls, löst es eigentlich schon wieder auf.
Genau.
Und auf die Meditation werden wir nochmal im weiteren Verlauf kommen. Das finde ich sehr spannend. was ist denn dieser, also in der Vergangenheit, du sagst, du hast da schon eine Strategie entwickelt, wie du mit diesen unangenehmen Gefühlen umgehst, indem du sie einfach sein lässt und sie annimmst in dem Moment. Aber in der Vergangenheit war das sicherlich nicht immer so. Und wenn du dieses schlechte Gewissen hattest oder dieses Schuldempfinden, was hat das für einen Nachteil gehabt?
Ja, das hat mich total verrückt gemacht. Also ich konnte dann schlecht schlafen. Ich habe mir total viel Gedanken darüber gemacht, rumgegrübelt. Ich habe auch gemerkt, dass ich dann überhaupt nicht mehr gut mit den Kindern umgehen kann, weil ich so an mir selbst gezweifelt habe, dass ich auch nicht mehr wirklich eine gute Nähe zu den Kindern aufbauen konnte. Also ja, das hat mich wirklich auch in meinem Umgang mit den Kindern eingeschränkt, weil ich die ganze Zeit in Frage gestellt habe, machst du das jetzt richtig und verhältst du dich richtig als Mutter und oh Gott, die armen Kinder, jetzt müssen die mit mir alleine zurechtkommen und so weiter. Und ich glaube mittlerweile, dass das gerade als Alleinerziehende manchmal auch ganz gut ist, bestimmte Bücher irgendwie gar nicht zu lesen oder sich bestimmte Aussagen, die so in der Presse kommen, gar nicht unbedingt so reinzuziehen, weil das schwächt zusätzlich und das führt dann dazu dann teilweise, dass man ja eben einfach nicht mehr so gut auch wiederum für die Kinder da sein kann, weil man sich einfach viel zu viele Gedanken macht. Also ja. Man kommt einfach in so ein Gedankenkarussell hinein und steigert sich da immer weiter rein und das hat eigentlich mit dem jetzigen Zustand der Kinder zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Na, also dass ich mir zum Beispiel Sorgen mache, warum machen die dies oder jenes und liegt das an mir oder liegt das an der Trennung? Und ich dann zwischendurch auch mal festgestellt habe, ich mache mir Sorgen und Sorgen und Sorgen und bin schon ganz verrückt vor lauter Sorgen und guck mir dann die Kinder an, guck mir sie an, wie sie jetzt wirklich gerade sind und die waren total gut drauf. Also die waren total lustig und haben eigentlich versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen und denen ging's gar nicht schlecht. Ich habe nur gedacht, denen geht's schlecht. Das hatte mit dem, wie es den Kindern geht, gar nichts zu tun. Und das ist für mich eine große Lehre. Also, dass ich eigentlich auch in gewisser Weise meditativ versuche, dann teilweise die Kinder anzugucken, dass ich mir angucke, wie ist die Situation tatsächlich? Also, ist sie wirklich so, dass es den Kindern damit schlecht geht oder geht's nur mir damit schlecht?
Genau, du machst so eine Art Realitätsabgleich.
Genau.
Weil uns unsere Gedanken häufig was vormachen, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht.
Genau.
Und häufig ist es ja so, dass auch durchaus Themen und Probleme mit Kindern auftreten können, die gar nichts mit der Trennung an sich zu tun haben, aber man bezieht immer gleich vieles darauf. Genau. Das ist eine Falle, ja.
Ja, das wird halt teilweise auch von Ärzten oder Therapeuten dann so gespiegelt und das ist eben auch schade. Also, dass manchmal dann dann die Ärzte oder Therapeuten dann bestimmte Sachen sagen oder vermuten, die aber gar nicht unbedingt stimmen. Also, dass das Kind gar nicht unbedingt jetzt, weil der Vater nicht da ist, sich so und so verhält, sondern aus ganz anderen Gründen. Und das finde ich eben auch sehr spannend. Und das fand ich immer, ich habe mir das auch immer bei meinen Söhnen so abgeguckt, weil die das einfach auch selber häufig dann gesagt haben. Die haben gesagt, ach nee, daran liegt das gar nicht, Mama, ne? Das ist gar nicht wahr. Und oder auch zu dem Arzt oder so oder zu dem Therapeuten. Und ich höre da häufiger einfach mittlerweile auf meine Kinder und die sind für mich da das Ausschlaggebende. Also dass ich versuche, genauer zu gucken, was ist wirklich mit den Kindern los, unabhängig davon, was irgendwelche Ratgeber sagen, sondern ja. wie sind die Kinder? Wie geht's denen? Und nicht mehr mich so verrückt zu machen.
Ja, das ist ein guter Tipp. Mhm. Sehr guter Tipp. Was ist, würdest du, oder was war in den letzten Jahren, wo du jetzt, ja, zweimal warst du ja alleinerziehend, also du hast es zweimal erlebt und vielleicht kannst du ja nochmal den Unterschied darstellen zwischen dem ersten Mal und jetzt dem zweiten Mal, für dich die größte Herausforderung?
Ja, also beim ersten Mal war das halt so, dass ich, dass ich wirklich in so ein Loch gefallen bin, dass ich das wirklich erst verstanden habe, was es heißt, alleinerziehend zu sein, als ich in der Situation war und dann schon auch großen Respekt davor bekommen habe und dachte, meine Güte, das möchtest du so schnell nicht nochmal erleben. Also wenn du nochmal in eine Partnerschaft hineingehst, dann bleibst du auf jeden Fall in dieser Partnerschaft und tust das deinem Kind auch nicht nochmal an und auch dir selber. Und bei der zweiten Partnerschaft bin ich ja dann auch wirklich fast 10 Jahre mit dem Partner zusammengeblieben, obwohl da auch es schon sehr häufig gekriselt hat. Und das war halt, das hat mir so eine nachhaltigen Respekt und nachhaltige Angst vor dieser Situation hinterlassen. Obwohl es uns eigentlich ganz gut ging. Also wir hatten eine ganz schöne gemeinsame kleine Wohnung zusammen und das ließ sich ganz gut koordinieren damals. Und mit den beiden Kindern jetzt ist es eine ganz andere Nummer nochmal, weil es einfach zwei Kinder sind und ich eigentlich schon, als ich noch nicht von meinem letzten Partner getrennt war, schon recht früh in so einer alleinerziehenden Situation war, weil ich halt in der Woche allein mit den Kindern war, alleine mit einem Säugling und einem Kind, was kurz vor der Schule stand, was große Konzentrationsprobleme hatte, dann auch beim Hausaufgaben machen und so weiter und dann halt immer diese Nächte mit einem Säugling alleine und das war schon nochmal, dass ich auch dachte, boah, also das hat mich auch wirklich an so einen Rand von Burnout gebracht im Endeffekt, ne? Dass ich auch gemerkt habe, ich kann meine Arbeit nicht mehr gut machen, ich lasse immer weiter nach, ich werde vergesslich und ich laufe leer. Und das Schlimmste war halt wirklich, ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für mich selber. Also ich habe, wenn ich Zeit für mich selber hatte, habe ich nur noch geschlafen. Und dann bin ich wirklich so wie umgekippt und war komplett weg, ne?
Ja, ich glaube, das geht ganz vielen so.
Ja, und das ist schon nochmal eine andere Nummer, wobei ich habe ja jetzt halt die Unterstützung durch meine Mutter, das ist ganz gut. Dadurch fühle ich mich dann doch nochmal anders geborgen, als wenn ich jetzt so ganz alleine in einer großen Stadt wäre. Das ist schon nochmal eine andere Situation. Also ich empfinde sie auch als eine luxuriöse Situation im Vergleich zu anderen, die alleinerziehend alleine sind. Also ich fühle mich jetzt nicht ganz allein, ich fühle mich da auch in gewisser Weise privilegiert, aber ja, es ist trotzdem schwierig, ne? Auch mit Konflikten, dass ich auch merke, ich flippe dann öfter mal aus und ich habe das letztens auch nochmal gelesen, dass es auch teilweise so ist, sowohl die Kinder als auch die Mütter oder die Väter, denen fehlt dann manchmal auch der Abstand voneinander, die hängen halt immer aufeinander, ne? Und das ist auch ein Grund, warum ich unter anderem auch ganz froh bin, dass halt Oma und Opa hier direkt nebendran sind. Dann können die auch mal darüber und mal sagen, boah, die Mama ist aber doof heute. Und
ja,
dass die auch mal von mir mal Ruhe haben können und umgekehrt ich auch mal von denen. Dann gehe ich halt mal zu meiner Mutter Kaffee trinken und die spielen hier und dann habe ich auch mal ein paar Minuten Ruhe. Ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch dass sowohl die Kinder als auch die alleinerziehenden Eltern jeweils auch mal eine Ruhepause haben voneinander.
Ja, das die auch außerhalb der Schule oder der Kita ist, nicht?
Genau. Ja, weil wenn zum Beispiel, wenn die Kinder im Kindergarten sind oder in der Schule, dann arbeite ich sofort. Also meine Arbeit spielt halt auch eine große Rolle. Also ich bin ja auch seit 15 Jahren selbstständig als Designerin und wenn die Kinder raus sind, dann fange ich sofort an zu arbeiten. Und wenn die Kinder abends im Bett sind, arbeite ich auch wieder. Und das ist halt schon eigentlich so, dass ich eine ganz lange Zeit des Tages für andere was tue und viel zu wenig für mich selber. Und das war eigentlich was ich erst im Mitte letzten Jahres geändert habe, weil ich da wirklich kurz vor einem echten Burnout war und dann dachte, so geht's gar nicht weiter, ne?
Was war Mitte letzten Jahres so das Symptom, wo du gedacht hast, okay, jetzt muss ich die Reißleine ziehen, jetzt muss ich was ändern?
Ja, ich hatte halt eine Kur genehmigt bekommen, das war auch gar nicht Mitte, das war im Herbst, genau, in den Herbstferien. Ich hatte eine Kur genehmigt bekommen und dann ist das Ganze so ganz bescheuert losgegangen. Wir sind losgefahren, hatten erstmal nach 100 Kilometern eine Autopanne. Dann ging das Auto nicht, dann mussten wir zurückfahren, dann bin ich mit dem Auto von meiner Mutter wieder losgefahren und wir waren stundenlang unterwegs bis in diese Kur. Und als wir da ankamen, war das ein ganz furchtbares Haus, das hat mir überhaupt nicht gefallen und das war total schlecht organisiert und ich habe das wirklich gebraucht, ja, dass ich da jetzt meine Erholung habe und das war da überhaupt nicht gegeben. Und dann habe ich das durchgesetzt, dass ich die Kur abbrechen konnte. Und das war eigentlich schon die erste gute Entscheidung für mich selber, dass ich gesagt habe, ja gut, den Kindern geht's ganz gut hier, aber mir geht's total schlecht. Ich will wieder gehen. Und ja, habe ich halt durchgesetzt, auch der Krankenkasse gegenüber und bin dann zurückgefahren und kam hier an und war aber auch schon völlig so, dass ich nur geweint habe und fertig war, auch von dieser Fahrt und so alleine mit den Kindern. Und dann hat meine Mutter gesagt, so, du gehst jetzt rüber in deine Wohnung und setzt dich jetzt an den Computer und buchst jetzt irgendwas und bist jetzt so schnell wie möglich hier weg ohne Kinder. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann eine Woche, 10 Tage so einen Yoga-Urlaub gemacht hier in Deutschland.
Toll.
Das war echt der Durchbruch, muss ich sagen. Also da war ich mal 10 Tage, das war wie ein neues Leben. Also ich habe mich wieder spüren können, ich habe mich wieder freuen können, ich konnte wieder lachen, ich konnte wieder auf Menschen zugehen und das hat schon am ersten Tag ging es mir besser als in der Kur, ne? Als nach 3 Tagen Kur. Und da habe ich wirklich wieder angefangen, für mich was zu tun und das habe ich seitdem eigentlich auch beibehalten.
Auch das Meditieren wahrscheinlich.
Ja, das Meditieren habe ich länger vorher schon immer mal wieder gemacht, hatte das aber durch die Kinder dann ziemlich verloren. Und habe das dann halt jetzt durch dieses Erlebnis, wo ich ja eben auch schon fast so wirklich beim Burnout war, dann wieder verstärkt angefangen. Aber in einer anderen Art und Weise. Also viel geduldiger auch mit mir selber. Und nicht mehr so mit diesem Zwang, du musst das jetzt morgens und abends eine Stunde machen, sonst machst du das nicht richtig und so. Sondern ich habe gesagt, okay, du nimmst dir morgens und abends eine kurze Zeit für dich. Egal, ob das jetzt mal 10 Minuten oder nur 5 Minuten sind oder eine halbe Stunde, je nachdem. Und das hat schon ganz viel ausgemacht. Also, dass ich auch zu mir gesagt habe, das ist egal, wie lang es ist. Es ist einfach eine Zeit, die ich für mich habe. Hauptsache, ich halte die regelmäßig durch.
Und also ich schaffe das, naja, sagen wir mal so 10 Minuten am Tag aktuell.
Im Moment schaffe ich es auch nur noch 10 Minuten am Tag. Nach diesem Yoga-Urlaub war ich sehr konsequent. Da hatte ich auch mit einer Frau, die ich da kennengelernt habe, so eine Vereinbarung, habe ich gesagt, ich schreibe dir jetzt jeden Tag eine Mail, dass ich jeden Tag Yoga mache, ja, und dass ich so einen Rückhalt hatte. Die war gar nicht interessiert daran, aber mir war das wichtig, dass ich mich verpflichtet habe, ich mache das jetzt mal 1 Monat lang. Und dann hatte ich das so ein bisschen als Gewohnheit schon, dass ich das wirklich immer gemacht habe. Und jetzt im Moment ist es wieder so ein bisschen abgeflaut, aber es ist trotzdem noch so da, dass es zumindest 5 bis 10 Minuten am Tag gibt, die ich für mich wirklich was mache.
Und aber jetzt erinnern wir uns ja mit diesem Gespräch daran, wie wichtig das ist. Ja. Dementsprechend, ja, Werden wir das wieder vermehrt umsetzen.
Genau, das ist sehr wichtig, ja.
Absolut. Was würdest du sagen, was ist die größte Fähigkeit oder Stärke, die du in der Zeit, wo du alleine bist, weiterentwickelt hast oder neu entwickelt hast? Also weil ich gehe fest davon aus, ohne eine Persönlichkeitsentwicklung geht es überhaupt nicht, durch diese Zeit zu kommen. Und ich empfinde es auch immer wieder so eine Art Booster, den man durchaus für sich auch gut nutzen kann. Was würdest du sagen, was ist anders? Was kannst du jetzt besser?
Also ich glaube, Also einmal habe ich festgestellt, wie unglaublich viel Kraft ich habe. Also das, ich meine, das war schon bei den Geburten so, dass ich dachte, wow, das ist ja unglaublich, was du da schaffst, ja. Aber jetzt, dass ich auch noch mal viel mehr gemerkt habe, meine Güte, was ich alles alleine schaffe. Also wie viel ich auch für die Kinder tue und wie viel ich auch jetzt für mich selbst mehr und mehr tue. Einfach diese, meine eigene Stärke habe ich so festgestellt, dass die einfach sehr stark vorhanden ist. Und ja, was habe ich noch? Auch eine gewisse, wie soll man sagen, also ja, so ein gewisses Selbstbewusstsein auch anderen gegenüber, dass ich jetzt nicht mehr so eine Angst habe, dass andere mich jetzt komisch finden, weil ich jetzt alleinerziehend bin und auch noch von zwei Kindern, mit zwei Kindern von zwei Vätern. Also ich habe da auch so eine Nonchalance in gewisser Weise entwickelt, dass ich so denke, ja, dass mir das nicht mehr so wichtig ist, was andere über mich denken, glaube ich. Das ist für mich auch sehr wichtig. Weil das super, war mir früher sehr wichtig, was andere über mich denken. Und das hat mich häufig eingeschränkt. Und das ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen und ganz spannenden Punkt. Da möchte ich unbedingt einhaken, weil ich sehr, sehr viele Nachrichten und Mails bekomme. Und auch in den Beratungen geht es häufig darum, dass Leute sagen, ja, ich kann nicht um Hilfe fragen. Die anderen gucken mich irgendwie schräg an. Ich werde ausgegrenzt. Ich meine ja, durch die Politik und durch die Berichterstattung ist das auch wirklich schwierig, sich dagegen zu positionieren und diesen Bewertungen sich zu entziehen. Aber dennoch, und das stelle ich jetzt ja bei dir auch fest, gibt es ja Alleinerziehende, die können das weniger gut, aber andere können es besser. Und was machst du anders als früher, wo du sagst, ey, das ist mir einfach mal shit egal, was du denkst. Ich mach da mein Ding und ich bin mehr, als dass ich eine alleinerziehende Mama bin. Was machst du anders? Also was ist dein Trick?
Ja, mein Trick, okay. Also was sicherlich viel ausgemacht hat, war eben, dass ich so letztes Jahr angefangen habe, viel für meine Selbstliebe zu tun. Das hört sich zwar immer so kitschig an, aber dass ich mich wirklich mehr um mich selber gekümmert habe. Und zusätzlich war ja die Trennung Ende vorletzten Jahres auch meine eigene Entscheidung. Das ist, glaube ich, auch noch ein anderer Punkt. Also dass ich jetzt nicht der Trennung so hilflos ausgeliefert war, sondern ich habe das selbst entschieden. Und das war eben auch so, dass ich mir dann zu dem Zeitpunkt auch schon gesagt habe, so, jetzt hast du nichts mehr zu verlieren, jetzt bist du so oder so, egal was du machst, du kannst nie wieder in eine normale Familiensituation zurückkehren. So wie deine Konstellation jetzt ist, geht's nicht mehr. Und dann kannst du jetzt auch sagen, jetzt mache ich das, was ich will. So, das war für mich wirklich wie so ein Booster, dass ich dann gesagt habe, jetzt kann ich auch mal richtig losstarten und mal Sachen machen, die ich mich vorher nie getraut hätte. So.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel wie dieses Projekt mit den Phoenix-Frauen, was eigentlich so ein Herzensprojekt ist, von Themen, mit denen ich mich auch im letzten Jahr sehr intensiv beschäftigt habe und wo ich auch immer noch denke, ach, das kannst du eigentlich nicht machen, weil du bist ja keine Therapeutin und du bist ja keine Fachfrau auf dem Gebiet. Aber ich für mich auch gesagt habe, du hast jetzt schon eine Menge Lebenserfahrung. Und diese Lebenserfahrung, habe ich schon festgestellt, kann anderen Menschen helfen. Und mir hat selber auch immer am meisten geholfen, wenn ich reale Geschichten gehört habe von anderen. Wie sind andere aus einer Krise herausgekommen? Wie haben die das bewältigt? Was haben die gemacht? Und welche Erkenntnisse haben sie daraus gezogen? Das hat mir immer sehr viel, ja, hat mich mehr weitergebracht als eine Therapie. Ich habe letztes Jahr auch eine richtige Therapie gemacht. Die hat mir lange nicht so viel geholfen, wie die Gespräche mit anderen, die wirklich schwierige Lebenserfahrungen gemacht haben.
Das ist ja auch einer der Gründe, ich meine, ich bin zwar auch Therapeutin, aber ich verstehe, was du meinst.
Ja,
darum mache ich ja auch hier diese Interviews, um einfach sozusagen Vorbilder oder andere Modelle zu bieten oder einfach zu zeigen, okay, ich bin hier nicht alleine und Frauen sprechen zu lassen von ihren Erfahrungen, was für sie schwierig war, aber was auch für sie funktioniert hat, um so eine Hilfe anzubieten. Mhm. Na, und ich finde, da sind solche Interviews sicherlich auch ein wichtiger, ja, guter Bestandteil, oder?
Auf jeden Fall.
wir hatten ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, also auf dein Projekt kommen wir gleich nochmal zurück dann, aber vorweg nochmal ein bisschen zu diesem Thema um Hilfe bitten. Du hast jetzt, deine Mutter hast du gesagt, aber wir wissen ja auch, dass es um einen so eine Erschöpfung vorzubeugen ja wirklich wichtig ist, um Hilfe zu fragen, und vielen fällt es ja sehr schwer. Wie ist das bei dir in der Vergangenheit gewesen? Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
Ja, das fällt mir immer noch sehr schwer. Also ich habe das auch so gelernt in meiner Familie. Meine Mutter ist auch eine sehr starke Frau, die viel alleine geregelt hat in ihrem Leben, und das ist für mich in der Hinsicht ein schwieriges Vorbild gewesen. Also einerseits ein gutes Vorbild, weil ich dadurch gelernt habe, Frauen können ganz viel alleine schaffen und sind zu allem Möglichen fähig. Umgekehrt ist es schwierig in dem Zusammenhang, wenn ich merke, ich brauche jetzt Hilfe. Aber ich habe schon sehr früh auch mir immer mal Hilfe geholt. Also dass ich dann, weiß ich nicht, mal zu einer Beratungsstelle gegangen bin, wenn es mir schlecht ging, oder dass ich gesagt habe, mir geht so schlecht, ich möchte gerne Therapie machen und sowas. Das ist ja auch schon so ein Schritt. Was mir noch schwerer fällt, ist wirklich das so von Freunden und von Bekannten anzunehmen. Also von Menschen, die jetzt in meiner direkten Umgebung sind. Ich merke auch, dass es mir mit meiner Mutter schwer fällt, weil ich dann auch denke, boah, ich kann ja gar nicht so viel zurückgeben wie das, was sie mir gibt. Und ja, das macht mir dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen. Aber das habe ich eigentlich im letzten Jahr auch ganz gut so ein bisschen hinter mir gelassen. Also dafür war zum Beispiel diese Therapie auch ganz gut, weil der eigentlich da auch das Positive mir so veranschaulicht hat. Also was ich wiederum durch mein Dasein hier meiner Mutter gebe und so weiter. Aber es fällt mir schwer, und da muss ich wirklich noch was an mir tun. Also ich habe das letztens noch mal zu einer Freundin auch geschrieben, die dann auch sagte, Mann, dann frag mich doch mal. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, es fällt mir total schwer, ja.
Was befürchtest du?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das fällt mir schwer, diese Schwäche zuzugeben. Also vor den anderen und vor mir selber auch. Also dass ich jetzt, und ja, es hört sich irgendwie blöd an, dass ich dann auch denke, ich habe gar nicht so viel Kraft, dann zum Beispiel denen das je nachdem auch mal zurückzugeben, wenn die selber in so einer Situation sind. Weiß ich gar nicht, weil ich manchmal so kraftlos mich auch fühle, dass ich da manchmal gar nicht weiß, kann ich denen das auch zurückgeben, ja? So,
So denken wir immer, ne, dass man das immer alles wieder ausgleichen muss.
Ja, irgendwie schon. Ja, überhaupt diesen Schritt zu machen, zu sagen, weißt du was, mir geht so schlecht, kannst du mir bitte helfen? Also so, oder jetzt geht es ja gar nicht unbedingt darum, mir geht so schlecht, sondern man könnte ja auch sagen, kannst du mal bitte jetzt das Kind abholen, oder solche praktischen Sachen, ne? Selbst das. Also versuche ich eigentlich immer, habe ich ja gerade auch schon erzählt, wenn ich mal abends weggehen will, dann versuche ich meiner Mutter auch vorher schon ganz viel abzunehmen. Und da könnte ich ja eigentlich auch sagen, kannst du nicht die Kinder direkt ins Bett bringen und das alles auch noch machen, ne? Aber das ist was, glaube ich, das...
Ja, ein großes Thema.
Ja, das ist, das muss man üben, und ich übe es auch jetzt immer wieder und finde es eigentlich auch schön, weil es Nähe erzeugt. Also ich merke, dass dadurch so eine ganz andere Nähe auch zu Menschen entsteht.
Genau, dazu habe ich gerade gestern einen Artikel erst veröffentlicht, wie habe ich ihn genannt? Warum es gut ist, trotz der Angst um Hilfe zu bitten.
Ja.
Genau, und da ging es darum, dass halt gerade die Verletzlichkeit eher langfristig mehr Liebe, Nähe und auch Vertrauen schafft. Aber diese Erfahrung muss man auch erstmal machen. Und wenn man das gar nicht so wirklich kannte, ist das wirklich eine riesige Herausforderung. Aber eine andere Chance gibt es teilweise gar nicht. Weil wenn man alles alleine macht, dann man irgendwann ziemlich allein und erschöpft, und das soll ja auch nicht passieren.
Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den gab es mal bei uns im Kindergarten, da stand, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ne? Das ist ja so ein afrikanischer Spruch, und den finde ich auch immer wieder ganz gut, dass es eben nicht reicht, wenn es nur einer macht, dass das auch wichtig ist, dass man das Kind mal abgibt und dass das mal woanders ist und so weiter, also dass man nicht alles alleine stemmen muss.
Genau. Gab es im letzten Jahr, du hast gesagt, du hast sehr viel für die Selbstliebe getan, was mich natürlich sehr interessiert, wie du es getan hast, aber gibt es ein Buch oder ein Hörbuch, was du der Hörerin oder dem Hörer empfehlen kannst?
Ja, ich habe mehrere Bücher auch auf meiner Seite, die mich da inspiriert haben. Ich hatte dir jetzt gerade was von Thich Nhat Hanh gesagt. Das hat so einen etwas kitschigen Titel. Das heißt, nimm das Leben ganz in deine Arme. Was ich auch gut finde, ist ein Buch von Russ Harris. Das heißt, wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei.
Und das ist mein Lieblingsbuch.
Das ist ein super Buch, eben auch im Zusammenhang, wie gehe ich mit schwierigen Gefühlen um. Und ich finde diese Bilder, die darin, wie der das veranschaulicht, wie man zum Beispiel mit Ängsten anders umgehen kann, finde ich ganz toll. Also ja.
Ja, das ist mein Lieblingsbuch.
Ja, witzig.
Russ Harris, der schreibt ganz, ganz tolle Bücher. Ich werde die Links zu den Büchern auf der Webseite zu deinem Podcast auf alle Fälle aufführen. Mhm. Ja, dann kann man dort genau nachlesen oder die Bücher finden. Also es muss jetzt hier nichts mitgeschrieben werden. Gibt es ein Zitat, welches dir Mut macht oder Kraft gibt oder mit dem du so lebst alltäglich?
Ja, das gibt's nicht so wirklich. Habe ich jetzt gerade auch nochmal überlegt. Aber ich glaube, was für mich ganz wichtig ist, ist einfach dieser Spruch, ich darf das. Also ich habe auch ein anderes Buch noch gelesen von einem Mann, der auch so ein neues Konzept hat. Das nennt sich Radikale Erlaubnis von Mike Helwig. Das ist so einer aus Hamburg. Der macht so eine ganz interessante Arbeit mit dem inneren Kind. Und mit dem habe ich mich auch eine Zeit lang beschäftigt letztes Jahr. Und ich finde auch diesen Begriff der radikalen Erlaubnis so toll. Also wirklich alle Gefühle, die man hat, zu erlauben. Und er hat auch so schöne Bilder dafür, dass man dass man die Gefühle zu einer Tasse Tee einlädt oder zu einer Tasse Kaffee, ne? Dass man sagt, okay, jetzt geht's mir total schlecht, ja komm mal rein, schlechtes Gefühl, wir trinken mal eine Tasse Kaffee zusammen. Und ich glaube, für mich ist wirklich dieses Ich darf alle möglichen Gefühle haben, ist für mich ganz wichtig, also dass ich mir das erlaube. Sonst so ein typisches Zitat habe ich jetzt nicht. Also das.
Nee, aber das ist schon ganz viel wert und Gold wert, das, was du gerade gesagt hast. Und die Gefühle auf eine Tasse Kaffee einladen, das ist ja schon sehr therapeutisch. Aber super, es wirkt, ja, mache ich nicht anders.
Ja,
vielleicht werde ich auch nochmal was dazu schreiben. Gut, was würdest du einer Alleinerziehenden empfehlen, die vielleicht noch nicht so lange allein ist oder die sich gerade sehr erschöpft fühlt oder Angst vor der Zukunft hat, was sie machen kann oder was würdest du ihr empfehlen, so rückblickend, was du erlebt hast, was du vielleicht irgendwie anders tun würdest?
Also ich glaube, also ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ich mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen bin. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen gemacht, aber also ich habe bei manchen Menschen, die sind irritiert, auch gerade bei mir, weil es eben zwei Kinder von zwei Vätern sind. Aber es gibt dann umgekehrt auch Menschen, wenn man mit denen spricht, dann entsteht so eine ganz starke Nähe. Die haben dann teilweise selber eine schwierige Lebenssituation hinter sich, vielleicht nicht unbedingt eine Trennung, aber was anderes. Und ich würde einfach empfehlen, nicht zu sehr nicht zu sehr sich zu verstecken, das braucht man nicht, finde ich. Und
finde ich auch.
Also auch viel, ja, was, ja, du darfst einfach weiterleben, ja, also du darfst auch für dich was tun. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Also du musst gucken, dass du für dich selber in irgendeiner Form Fenster in deinem Alltag schaffst. Und wenn das nur, du musst dir da keinen Stress machen, würde ich ihr sagen, oder ihm, sondern 10 Minuten reichen. Also einfach, dass du irgendwas machst, was für dich ganz schön ist, was dir richtig gut tut und dass du dir das erlaubst und das so regelmäßig wie möglich, möglichst jeden Tag. Und das finde ich ganz wichtig.
Du hast gesagt, dass du sowohl gute und schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn du mit anderen Menschen ins Gespräch gekommen bist. Ich gehe davon aus, dass du trotz schlechter Erfahrungen weiter in Kontakt mit anderen geblieben bist, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass viele durchaus auch aufgeben, wenn sie 2-3 Mal abgewiesen worden sind oder schräg angeschaut worden und sich dann mehr und mehr zurückziehen und dann sozusagen sich ihre Befürchtungen immer weiter wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung bestätigen. Wie hast du das gemacht?
Ja, das stimmt. Also ich meine, das war bei mir aber auch so. Also dass ich lebe jetzt hier, weil die Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, ne, da kannte ich sehr viele Leute und ich lebe jetzt hier noch nicht so lange. Ich lebe jetzt hier so 5-6 Jahre und das ist hier eher dörflich. Und hier leben halt auch eher so die Standardfamilien drumherum mit Vater, Mutter, Kind, ne? Und dadurch ist es auch nochmal eine andere Nummer für mich und nochmal schwieriger. Ich werde auch nochmal komischer angeguckt, als ich vielleicht jetzt in der Großstadt angeguckt werden würde. Und ich habe jetzt hier auch nicht unbedingt wirklich so viele Freunde, aber ich habe halt in meiner ehemaligen Stadt noch ein paar Menschen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Und ich fand auch die Kontakte, die man so übers Internet knüpfen kann, auch wenn es teilweise keine Realkontakte in Anführungsstrichen sind, auch sehr wertvoll. Also da gibt es ja auch viele Austauschplattformen, wo man auch einfach, wie auf deiner Seite zum Beispiel, einfach lesen kann, wie machen das denn andere, wie kommen andere mit diesen Schwierigkeiten zurecht. Und das finde ich ganz wichtig. Und dann habe ich halt, wie gesagt, letztes Jahr diese Yoga-Geschichte gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch was, wenn du in so einer Umgebung bist und eine Sache machst, die dir wirklich, wo du weißt, die tut dir richtig gut. Und für manche ist es dann vielleicht Fitnessstudio oder so. Dann lernst du da auch wieder Menschen kennen. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt darfst du auch mal wieder rausgehen und dann mal wieder unter Menschen gehen. Und das hat für mich auch eine Zeit lang gedauert. Auch bei diesem Yoga-Urlaub war ich zuerst sehr zurückgezogen und habe mich dann schrittweise wieder auf die Menschen zubewegt und habe gemerkt, ach, die finden dich ja ganz nett und jetzt geht das ja doch wieder. Und ja.
Tolle Erfahrung.
Ja, eine tolle Erfahrung. Jetzt, glaube ich, jetzt ein bisschen chaotisch, wie ich das erzählt habe, aber
alles gut.
Ja, ja.
Wir haben dich super verstanden. Ich habe dich gut verstanden. Jetzt wollte ich noch zum Schluss gerne wissen, was du eigentlich noch machst neben deinem Grafikdesign. So sind wir auch online zusammengekommen. Und ach ja, genau, das wollte ich jetzt nochmal aufgreifen, bevor wir jetzt auf deine Seite zu sprechen kommen. Ich finde die Online-Kontakte auch nicht zu unterschätzen, besonders für dich, wenn du alleinerziehend bist, nutze diese Möglichkeit. Oft sitzt man ja abends alleine zu Hause fest und kommt irgendwie nicht raus. Auch wenn es erstmal sozusagen virtuell ist, finde ich, können da wirklich sehr gute und sehr enge Bindungen auch draus entstehen. Und ich persönlich habe mittlerweile schon sehr viele Leute auch persönlich getroffen, die ich eigentlich online mal kennengelernt habe. Und man findet auch Menschen, die man sonst wirklich nie gefunden hätte und die manchmal sogar wirklich viel besser zu einem passen als der Nachbar nebenan.
Ja, kann ich.
Finde ich zumindest.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch häufig, dass die Kontakte viel intensiver sind, dass man auch viel intensiver miteinander sich austauscht, wenn man ungefähr weiß, dass der andere ein ähnliches Problem hat und oder eine ähnliche Lebenssituation und dadurch wirklich auch sehr herzliche Kontakte entstehen können.
Ja,
ne?
Ja, finde ich auch. Mhm. So, nun bist du dran. Ich werde mich jetzt mal sozusagen ein bisschen zurücklehnen und du darfst erzählen, was du auf deiner Seite phoenixfrauen.de anbietest. Ich finde das eine sehr wichtige Seite und ein sehr wichtiges Thema. Und überlasse dir jetzt nochmal das Wort.
Ja, die Seite Phoenixfrauen ist eine Seite, wie der Name schon sagt, die sich hauptsächlich an Frauen richtet, die in irgendeiner Form eine Krise hinter sich haben oder in einer Krise stecken. Das war der erste Ansatzpunkt für den Blog, weil ich einfach, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, in vielen Gesprächen festgestellt habe, dass Menschen, die durch solche Krisen gehen, häufig dann ganz andere Sichtweisen aufs Leben entwickeln und damit wiederum anderen Menschen in einer Krise Mut machen können, wie sie da rauskommen können. Und ein Schwerpunkt der Seite sind unter anderem Beziehungen, die in irgendeiner Form von Grenzüberschreitungen, Missbrauch oder auch Gewalt geprägt sind, weil ich mich letztes Jahr auch sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe und festgestellt habe, dass es in diesem Bereich noch viel zu wenig Aufklärung gibt und dass dieses ganze Thema auch noch viel zu wenig öffentlich diskutiert wird. Also viele Frauen, die so eine Beziehung erlebt haben, ziehen sich zurück, auch aus Angst vor ihrem Ex-Partner, sprechen nicht über ihre Erfahrungen. Es gibt ein paar super Foren im Internet zu diesem Thema, zum Beispiel Re-Empowerment. Aber nach wie vor finde ich, also oder es gibt jetzt so eine Initiative auch aktuell, die heißt Schaust du hin, wo dieses Thema auch mal etwas mehr in die Öffentlichkeit gebracht wird. Aber ansonsten, ja, das ist so ein Nischendasein, was dieses ganze Thema fristet. Und was eben auch sehr wichtig ist, da wird sehr häufig eben ähnlich wie bei Alleinerziehenden mit solchen Klischees gearbeitet. Das kommt nur in asozialen Randgruppenfamilien vor und das ist klar zu erkennen, wenn ein Mann gewalttätig ist, verhält sich so und so, er ist halt so ein breiter Schlägertyp und so weiter. Oder es gibt auch das umgekehrte Phänomen, dass Frauen gewalttätig mit ihren Partnern umgehen. Aber die Sache ist die, dass jede vierte Frau in Deutschland in irgendeiner Form schon häusliche Gewalt erlebt hat, also mit ihrem direkten Lebenspartner. Und diese Gewalt ist eben nicht nur körperliche Gewalt in Form von Schlägen häufig, sondern sehr häufig auch psychische Gewalt in Form von Kontrolle, Unterdrückung, extremen Wutausbrüchen. Das wird auf dieser Seite eigentlich auch so ein bisschen beschrieben, beziehungsweise wird da auch verlinkt, wie so eine Gewaltspirale aussieht, weil viele das eben auch nicht wissen. Also häufig beginnt so eine Beziehung eben auch mit sehr viel Liebe, die ist am Anfang sehr leidenschaftlich und das Ganze schleicht sich so allmählich ein. Und das ist so ein ganz schleichender Prozess und den nehmen auch viele Außenstehende häufig nicht so wahr. Und um so eine Beziehung zu erkennen und aus so einer Beziehung auch rauszukommen, muss man ganz anders denken lernen. Also man darf zum Beispiel nicht in diesem klassischen Bild bleiben, dass du jetzt aber auch mitverantwortlich bist, dass der andere das mit dir gemacht hat und so weiter, sondern du musst in gewisser Weise auch erkennen, dass du da in eine Opfersituation gekommen bist und der andere sich als Täter verhalten hat. Das sind so Teilbereiche, aber die werden auf der Seite auch nochmal etwas genauer erläutert und es gibt dann wiederum auch viele andere Seiten, unter anderem eben Re-Empowerment, die das nochmal viel genauer dann erläutern, wie die Mechanismen sind, die in so eine Beziehung führen.
Okay, und du hast aber auf deiner Seite einen ganz besonderen Service.
Genau, also ich möchte gerne eine Art Freundinnendienst anbieten. Ich bin jetzt selber keine Therapeutin, aber ich habe selber schon viele Erfahrungen im Leben gemacht und habe einfach festgestellt, dass mir häufig dann Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, mehr geholfen haben als Menschen, die jetzt ja so fachlich ausgebildet sind. Also ich habe leider auch im letzten Jahr teilweise da eben, wie gesagt, dann auch fachlich schlechte Erfahrungen gemacht. Also habe dann teilweise zu diesem Thema dann auch ganz falsche Ratschläge erhalten. Und deswegen sehe ich das eben als Chance, jemanden meine Begleitung anzubieten in Form von Gesprächen und also einmal zum Beispiel ein Gespräch, wo man nur eine Stunde miteinander spricht oder eine längere Begleitung von bis zu 3 Monaten, wo man mich einfach regelmäßig mit mir Kontakt hat und mit mir sprechen kann. Das wird auch auf der Website nochmal genauer erläutert, weil ich einfach in meiner damaligen Trennungssituation hat mir häufig jemand auch gefehlt, mit dem ich einfach reden kann, der auch wirklich erreichbar ist und der auch ungefähr verstehen kann, wo ich stehe und wie es mir geht. Und viele waren da völlig überfordert, viele Freunde, und manchen war das dann auch zu viel. Und ich habe das einfach so erlebt, dass es wichtig ist, dass jemand da ist, der auch einfach da bleibt, auch in schwierigen Gefühlen. Also der einfach bei mir bleibt und mich unterstützt. Und ich sehe mich jetzt auch nicht als Konkurrenz oder Ersatz für Therapeuten. Ich denke, wenn es jemandem sehr schlecht geht, dann sollte er auch eine Therapie machen. Das ist nur eine Art Zusatzdienstleistung, die ich da anbieten möchte. Für jemanden, der sagt, ich möchte da raus und ich möchte jemanden haben, der mich immer mal wieder wachrüttelt, der sagt, da siehst du das aber falsch, guck mal wieder zurück, und der einfach bei mir bleibt, so eine Zeit lang.
Wenn jetzt hier eine oder eine hört, ja, das finde ich interessant, ich möchte Rona kontaktieren, wo erreicht derjenige dich dann genau?
Der erreicht mich jetzt über diese Seite, also ich werde dann da noch, die Seite ist noch so ein bisschen im Prozess, aber die wird dann eben soweit sein, dass er mich darüber dann über Skype oder über E-Mail erreichen kann, weil viele halt auch anonym bleiben wollen. Das ist auch ganz wichtig, denke ich.
Ja, wie ist deine E-Mail-Adresse?
Die E-Mail-Adresse ist kontakt@phoenixfrauen.de.
Phoenix mit OE geschrieben.
Genau.
Okay, und mit PH.
Genau, ne? PH, okay. Phoenix-frauen.de.
Ah ja, okay, gut. Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und ich bin gespannt zu verfolgen, wie das weitergeht mit dieser Seite, weil ich sehr wichtig finde, da Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich denke, es gibt mehr als man glaubt und darüber gesprochen wird, unabhängig von der sozialen Schicht. Denke ich, wird das überall vorkommen.
Ja.
Und ich finde das eine ganz tolle Idee, da diesen Dienst anzubieten.
Ja.
Rona, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Du hast sehr viele spannende und tolle Gedanken aufgegriffen. Und ich denke, du, liebe Hörerin oder Hörer, wirst sicherlich das eine oder andere für dich mitnehmen können. So hoffen wir zumindest. Ich freue mich, wenn du anderen von diesem Podcast berichtest, dass andere Betroffene auch hier reinhören können und irgendwie das Gefühl haben, sie sind mit ihrem Thema nicht ganz alleine. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du auf iTunes gehst und mir eine Bewertung hinterlässt, am liebsten 5 Punkte natürlich oder 5 Sternchen, weil dann werde ich mit diesem Podcast höher gerankt und viele andere werden ihn finden und auch von diesen Gesprächen profitieren können. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke auch.
Und alle Links findest du in den Shownotes bei mir auf der Internetseite www.starkundalleinerziehen.de. Ich freue mich, dass du uns hier heute zugehört hast und denke immer daran, wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut. Bis dann. Tschüss.